Ich habe das Empfinden, dass die ganzen Hirtenlieder, alle Hirtenlieder sind irgendwie schön, sind so tröstend, ermutigend, dieser Blick, dass Gott ein guter Hirte ist. Und zwar in jeder Lebenssituation und in jeder Lebenslage. Meine Predigt heute heißt, mit Gott durch jede Lebenslage. Und die Lebenssituationen können sehr unterschiedlich aussehen. Und ich möchte mit uns einen Text, einen speziellen Text aus Jakobus 5, 13 bis 18 lesen. Jakobus 5, 13 bis 18. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Bis hierhin. Im Prinzip wissen wir als Christen, als Kinder Gottes, dass wir eigentlich nur eine Sache brauchen. Eine Sache, um durchs Leben zu steuern, durchs Leben zu fahren, wie auch immer man es nennt. Und das ist Gott. Wenn wir Gott haben, wissen wir, wir haben einen Begleiter, mit ihm können wir jede Lebenssituation, jede Lebenslage meistern. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, er ist sehr, sehr praktisch angelegt. Er sagt uns ganz klar, was wir in unterschiedlichen Lebenssituationen tun sollen. Vielleicht kennt ihr das, dass manche Männer so begeistert sind von ihren Werkzeugkoffern. Manchmal haben die so Riesenkoffer. Und dann haben die so eine Makita-Station, ich weiß nicht, das ist schon fast wie so ein Turm, so eine Burg. Und sie sind begeistert davon, denn die sagen, ich brauche eigentlich nur diesen Koffer, da ist alles drin, was ich brauche. Ja, die eine Sache, und sie sind begeistert davon. Ich verstehe das auch, es sind gute Sachen, teuer, aber gut. Frauen haben das vielleicht mit einem Thermomix. Sie sagen, ich brauche eigentlich die ganze Küche fast nicht, ich brauche nur so einen Thermomix und damit kann ich fast alles machen. Ich brauche die eine Sache und dann ist das meiste abgedeckt. Ist vielleicht übertrieben, man braucht schon ein bisschen mehr in der Küche. Garderobetechnisch, vielleicht kennt der eine oder andere das, Capsule Wardrobe, kennt ihr das? Es gibt so ein paar Kleidungsstücke, wenn du die hast und richtig kombinierst, dann brauchst du eigentlich nur diese paar Kleidungsstücke und kannst elegant aussehen, kannst sportlich aussehen und kannst auch anders aussehen. Ich bin begeistert davon, weil ich nicht stilsicher bin, funktioniert das bei mir nicht. Ich bräuchte da dringend Hilfe. Aber es geht darum, ich brauche nur eine Sache und damit komme ich dann durch das Thema, was mich beschäftigt. Wir als Kinder Gottes brauchen nur Gott. Und mit ihm kommen wir wirklich durch das ganze Leben, durch jede Lebenssituation. Jakobus schreibt hier wohl den ältesten Brief des Neuen Testamentes und er schreibt an die Judenchristen, die zerstreut sind in einer ganzen Umgebung. Kann sich das vorstellen, die ersten Christen, die ersten Gemeinden, die entstanden sind, dann gab es die Christenverfolgung und die haben sich zerteilt, sie sind geflohen in allen Richtungen, so hat sich das Evangelium auch sehr schön verbreitet. Aber sie bekommen richtig heftige Anfechtungen und das lesen wir im ersten Kapitel 1, Vers 1 bis 18. Wenn man gläubig ist, mit Gott lebt, ist es nicht außergewöhnlich, Probleme zu haben. Das gehört dazu. Dann schreibt Jakobus, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Er sagt, echte Christen, das sieht man. Die hören nicht nur sonntags zu, das sieht man auch in ihrem Leben, die tun auch, was man sagt. Deshalb, wenn wir gleich über den Text sprechen, lass uns das auch genauso machen, wie es geschrieben steht. Es ist ein einfacher Text, aber er gibt uns ganz konkrete Anweisungen für jede oder unterschiedliche Lebenssituationen. Dann warnt Jakobus in Kapitel 3 vor der Sünde der Zunge. Wir wissen das, unsere Zunge ist so gefährlich, oder? Wir können Gott loben mit der Zunge und im nächsten Augenblick können wir etwas Beleidigendes sagen und wir merken, schon wieder zu viel gesagt. Es tut einem leid, aber die Worte sind raus. Du kannst es nicht mehr zurücknehmen, kannst nur noch um Vergebung bitten. ja, davor warnt er. Oder Freundschaft zur Welt, wo Jakobus ganz klar macht und sagt, du willst ein Freund der Welt sein, Vergnügung lieben, wie auch immer, dann bist du ein Feind Gottes. Du kannst nur den einen lieben oder den anderen hassen, beides geht nicht. Und er erklärt das sehr gut. Drei Lebenssituationen werden uns genannt. Die erste: Leidet jemand von euch Unrecht, Vers 13, was soll er machen? Er soll beten. Ein anderes Wort für Unrecht ist, erduldet er Böses oder Schlimmes. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer. Böses, Schlimmes, Leid kommt in unterschiedlicher Form, auch auf unterschiedlichem Niveau. Ein kleines Kind beispielsweise weint wegen einer Kleinigkeit. Wir als Erwachsene sagen, da ist doch nichts, lohnt sich nicht zu weinen. Aber für dieses Kind geht gerade die Welt unter. Es empfindet ganz anders und für diesem Kind ist das ganz schlimm. Ist auch nicht klein zu reden oder sich drüber lustig zu machen, überhaupt nicht. Worauf ich hinaus will, ist einfach, Schmerz empfinden und Leid sieht sehr unterschiedlich aus. Man kann auch sehr unterschiedlich mit bösen Dingen umgehen. Der eine oder andere läuft zum Anwalt und verklagt den Arbeitgeber, den Arbeitskollegen oder was auch immer. Leid, Schmerz kann im Dienst passieren. In der Gemeinde vielleicht sogar, dass da irgendwie Schlimmes geschieht. Und was sagt die Bibel? Was sollen wir machen? Lauft zu den anderen Geschwistern, beschwert euch, weil Person XY wieder was Gemeines getan hat. Steht nicht geschrieben, oder? Beschwert euch bei den Pastoren, weil so viele gemeine Leute unterwegs sind. Steht auch nicht geschrieben. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Das ist die Antwort. Steckst du in einer Phase, wo du Schmerz empfindest, welcher Art auch immer, sagt Gott, wende dich zu mir. Bete. Das wollen wir machen, oder? Das haben wir verstanden. Wenn jemand leidet, beschwert euch nicht, betet, redet zu Gott. Dieser Gott hört zu und er kann auch tatsächlich deine Situation verändern. Er hat die Macht dazu. Ich denke da ganz oft an den Fischzug der Jünger, wo sie gesagt haben, auf dein Wort hin. Es ist jetzt nicht logisch zu fischen, aber weil du sagst, machen wir das. Und weil Gott das jetzt hier so sagt, machen wir das auch. Dann beten wir. Wenn jemand Schmerz leidet, Unrecht erdulden muss, dann sollen wir beten. Gott ist der richtige Ansprechpartner. So heißt es in 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wäre ermutigend, oder? Dieses Wissen zu haben, Gott sorgt für dich, auch wenn du gerade Schmerz empfindest. Oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, wo es heißt, betet ohne Unterlass. Hört nicht auf zu beten. Gott ist der richtige Ansprechpartner, wenn du Unrecht oder Leid erleidest. Weiter heißt es in Vers 13, ist jemand guten Mutes? Dir geht's gut. Der Prediger sagt, es gibt so unterschiedliche Lebensphasen, alles hat so seine Zeit. Und er sagt auch, wenn du das Leben genießen kannst, ist das eine Gabe Gottes. Es ist so schön, dass es dir gut geht, aber bedenke, das kommt von Gott. Das hat er dir erlaubt, dass ich sag mal, den Spaß zu genießen, das Leben in vollen Zügen, ja, irgendwie glücklich zu sein, das kommt von Gott. Was sollst du machen, wenn du so glücklich unterwegs bist und es läuft gerade gut? Jugendlichen, ich weiß nicht, wie drückt ihr das aus? Es läuft oder ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich komme da manchmal nicht mit. Ich merke, ich werde langsam irgendwie, ich bin da raus. Aber vielleicht helfen mir irgendwann meine Kinder, um wieder reinzukommen in diesem Wortschatz. Hier heißt es, er soll Psalmen singen. Macht ihr das? Es ist schon oft so, finde ich, so empfinde ich das, wenn es mir richtig gut geht, dann kommen mir geistliche Lieder auch in den Sinn. Schöne Lieder. Du bist mein Herr und mein Hirte. Wahrscheinlich wird es mich nächste Woche begleiten. Ja? Oder ich hatte in der letzten Zeit ein Lied, das mich stark bewegt hat. Das haben wir auch letztens noch gesungen. Was geschieht, Herr, wenn ich dir bedingungslos vertraue? Was tust du, Herr, wenn ich es probiere, mein Leben ganz an dich verliere? Gibst du mir immer und so weiter. Das ist ein wunderschönes Lied. Worauf ich hinaus will, dir geht es gut. Richte deinen Blick auf Gott, auf Jesus und bring ihn dem Dank durch Gesang oder auch durch Musik, wie auch immer du das machst. Psalmen sind religiöse Gedichte, so sagt es die KI, ich habe es mir mal rausgesucht, Lieder oder Gebete, die im Judentum und Christentum verwendet werden, um Gott zu loben, zu preisen oder um sich in verschiedenen Lebenssituationen Ausdruck zu verleihen. Die Psalmen sind ein Teil der hebräischen Bibel und werden oft im Gottesdienst gesungen oder vorgetragen. Dir geht es gut. Danke Gott, durch Lied. Vielleicht kannst du nicht so gut singen, sprich ein Gebet. Auf jeden Fall gebührt der Dank Gott. Vielleicht sagst du, ich war unglaublich fleißig, ich habe was für mein Glück getan. Das mag sein. Aber dass du die Gesundheit dafür hattest, auch das ist ein Geschenk. Das hast du dir nicht genommen. Dass du gewisse Fähigkeiten hast, die außergewöhnlich sind, auch das ist eine Gabe. Freut euch alle Zeit, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher Brief 5,16. Dankbarkeit ist eine Aufforderung. Ich freue mich jetzt schon, wenn du sagst, ich befinde mich in dieser Lebenssituation. Mir geht es einfach sehr gut. Dann möchte ich dich ermutigen, fange an, Gott zu singen. Geht in den Chor übrigens, ne? Da werden sich alle freuen, wenn der Chor prall gefüllt ist. Fangt an, Gott zu singen. Und jetzt kommen wir zu einer Phase, die nicht ganz so einfach ist. Die, ich würde es so formulieren, eine Phase, die wie ein Sturm ist. Zumindest beobachte ich das ganz stark, auch bei meinem Vater, bei älteren Geschwistern, aber auch Geschwister in unserer Gemeinde, die gesundheitlich ganz stark angeschlagen sind. Es ist wie ein Sturm, der in ein Leben hineinkommt, der den ganzen Alltag verändert und nichts ist mehr normal. Und das ist starke Krankheit. Und hier steht geschrieben ab Vers 14, ich würde es nochmal gerne lesen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Also wenn jemand krank ist, was soll er machen? Dann soll er tatsächlich die Ältesten rufen. Das ist ganz einfach. Und dann gibt es einiges zu beachten, was dann passiert. Dann wird ein Gebet gesprochen, da gibt es eine Ölsalbung im Namen des Herrn. Dieses spezielle Verfahren wird immer wieder angewandt und das machen wir auch in unserer Gemeinde. Ich dachte mir, ich würde euch einfach mal erklären, wie das dann abläuft. Vielleicht, wenn ihr diesen Text so lesen, sagen wir, das ist total unlogisch. Hä? Ich bin krank? Dann gehe ich zum Arzt. Hallo? Ja? Viktor Lettkemann hat keine Ahnung von gesundheitlichen Geschichten. Ja, Jakob hat ein bisschen mehr, es läuft ein bisschen besser mit Jakob, aber Peter hat auch nicht so viel Know-how, was Gesundheit und Medizin angeht. Aber darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Wir merken hier, dass es verbunden ist, es geht um das Gebet und die Stellung vor Gott. Man kommt zu Gott und bringt Gott und vertraut ihm dieses Anliegen an. Das ist schon sehr interessant und sehr speziell. Gott möchte, dass wir uns in dieser seltsamen oder Ausnahme-Lebenslage ihm völlig anvertrauen. In 2. Mose 15,26 sagt Gott das zum Volk Israel, zu einer ganzen Nation. Und er sagt, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt, sagt Gott zu einer ganzen Nation. Sagt, ich bin der Arzt. Und stellt euch mal vor, wenn Gott heute zu dir sagt, du bist schwer krank, was auch immer dich bedrückt, körperlich läuft gar nichts mehr, du kannst deinen Alltag nicht mehr vernünftig meistern, du hast wirklich Schwierigkeiten, dann sagt Gott in seinem Wort, ab ins Gebet mit den Ältesten. Und darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen, Gott ist der Arzt. Gott kann übernatürliche Dinge tun und kann heilen. Es bedeutet nicht, dass er jeden heilt, der dieses Gebet spricht. Aber er sagt dir ganz klar, bist du krank? Geh zu den Ältesten und dann geht ins Gebet Und da gibt es einiges zu beachten. Ich möchte gerne einfach euch mal mitnehmen, wie so ein praktischer Ablauf ist, damit ihr das manchmal mal von vorne, von der Kanzel hört. Wie läuft sowas ab? Als allererstes, wenn jemand krank ist, ruft er von sich aus die Älteste. Die Initiative geht immer vom Kranken aus. Er muss es wollen. Er meldet sich bei uns. Wir sehen öfter Geschwister, die krank sind. Aber wir gehen nicht auf sie zu. Die Initiative geht von dem Krankenhaus aus. Er muss auch diesen Glauben haben, dass wenn er sich jetzt Gott anvertraut, dass Gott ihn heilen kann. Und dass Gott ihn aufrichten wird, wie es geschrieben steht. Als zweitens das Bekenntnis der Übertretung. Hier steht in Vers 16, lass uns das nochmal lesen. Bekennt einander, hier steht nicht nur der Kranke, sondern hier steht, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also der Kranke soll erstens nicht alleine bleiben, er holt sich die Pastoren dazu und dann gibt es wirklich eine Runde. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, macht ihr das auch so? Ja, tatsächlich. Auf einmal sitzen wir da, wir haben ein Anliegen und wir reden über die Sünden unseres Lebens und bekennen einander, was für Kämpfe wir haben und stellen uns vor Gott und sagen, wir sind Menschen, wir sind Sünder. Wir bekennen einander unsere Übertretungen. Das wird ganz praktisch gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, das ist mir unangenehm. Ja, ist tatsächlich, über meine Sünden zu sprechen, ist nicht ganz so angenehm. Aber das ist ein Element, das dazugehört. Und komischerweise bringt Gott Krankheit und Sünde hier in Verbindung. Liebe Geschwister, das bedeutet nicht, dass jeder, der krank ist, automatisch sofort sündig ist und dass es daran liegt, dass er krank ist. Das würde ich so nie sagen. Aber es gibt diese Verbindung in diesem Fall. Und es gibt auch Menschen, die tatsächlich durch Sünden, Lasten, Krankheitsphasen durchmachen. Und hier heißt es, das Gebet des Gerechten vermag viel in Vers 16, wenn es ernstlich ist. Dann gibt es dieses gemeinsame Gebet. Gebetet wird im Namen des Herrn. Bedeutet, die Macht, die Kraft geht nicht von den Pastoren aus, sondern im Namen Jesu Christi, mit diesem Namen, kommen wir zu Gott und beten über den Kranken. Er wird mit Öl gesalbt, das wird tatsächlich bei uns auch so gemacht. Früher war es so, so habe ich es mal gelesen, ich weiß nicht genau, wie die das hergestellt haben, es gab ein spezielles Verfahren für dieses Öl, was damals angewandt wurde. Wir nehmen einfach wertiges, gutes Öl. Und hier heißt es, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Jetzt kommt's. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Vers 15. Das ist eine ganze Einheit, die zusammengehört. Wir haben das mal gemacht in einer anderen Gemeinde. Ich durfte ein Teil davon sein. Wir waren mit Jakob unterwegs. Haben für eine Person gebetet und du kommst dahin, du kennst die Person kein Stück, wurden gebeten, einfach ein Gebet zu sprechen. Man lernt sich kennen und jetzt sitzt man da, man bekennt einander die Sünden und man fängt an zu verstehen, was ist das Problem und dann kommt viel auf, manchmal auch. Auch viele Sünden, viele Ungeklärtheiten des Lebens, Familien, verworrene Familiensituationen, was auch immer, alles möglich kann da aufkommen, was das Leben so hergibt. Und wir beten für diese Frau. Wir kennen sie, also ich kannte sie kein Stück. Also nur das Gebet gesprochen, die Runde gehabt. Und irgendwann später in einer Stadt, sie konnte kaum gehen. Also es war wirklich, sie war bei allen Ärzten gewesen, es war hoffnungslos. Sie konnte kaum gehen. Und irgendwann später, ich weiß nicht, mit wem ich in der Stadt war, auf einmal höre ich meinen Namen. Viktor, Bruder Viktor. Das ist auch so selten, Bruder Viktor. Dann läuft die Frau da rum. Es hatte nichts mit uns zu tun. Wir haben nur das Gebet gesprochen. Wir haben nur das gemacht, was geschrieben steht. Auf einmal hat alles wieder funktioniert. Es war ein Prozess, sagte sie. Stück für Stück ging es besser und Gott hat gewirkt. Ich kann das Ganze gar nicht so wirklich erklären. Wie funktioniert das Ganze? Ich weiß nur, es steht so geschrieben. Und was mir letztens durch den Kopf ging, wenn ich krank bin, ist komischerweise komme ich nie auf die Idee, Jakob und Peter Bescheid zu sagen und zu sagen, hey, betet doch für mich. Irgendwie macht man das nicht. Warum nicht? Warum machen wir das nicht? Und ich habe gemerkt, vielleicht sollten wir mal darüber predigen. in aller Öffentlichkeit, weil die Schrift es genau so sagt. Auffälligkeiten zu diesem Thema, gerade zu dieser letzten Lebensphase, wenn jemand krank ist. Bei Krankheiten solltest du auf keinen Fall alleine bleiben. Dieses Problem darf geteilt werden, soll geteilt werden. Bei Krankheiten solltest du unbedingt über Sünde nachdenken. Wenn du Sünde hast in deinem Leben, bereinige sie. Krankheiten bremsen einen aus im Alltag. Du bist nicht mehr in der Lage, deinen Alltag eventuell zu meistern. Das gibt dir aber die Zeit, nachzudenken. Und wenn Sünde da ist, kläre es mit Gott. Mein Vater sagte zu mir, frag nicht warum, frag wozu. Ich fand diesen Satz sehr gut. Was auch immer dir geschieht, frag nicht warum, sondern frag Gott, mein Herr, mein Hirte, wozu dient das gerade, was ich durchmache? Was ist die Absicht dahinter? Und da ist ein sehr gutes Beispiel zu diesem Thema 2. Korinther 12, 7 bis 9. Paulus selbst erlebt es, dass er Menschen oder dass Menschen durch ihn als Werkzeug von Gott geheilt werden, und er erlebt es selbst, dass er Gott ein paar Mal ein Anliegen bringt und Gott sagt, nee, den anderen helfe ich, dir nicht. Und so heißt es dort, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also ihm hat etwas stark bedrängt körperlich. Er sagt, es ist so, wie der Satan mit Fäusten auf mich einschlägt. Also sein Alltag war geprägt von Schmerz. Wenn ihr Schläge mal einkassiert, wisst ihr, was das bedeutet. Und er sagt, seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Worauf ich hinaus will, Paulus, ein Diener Gottes, ein mächtiger Mann, ein gläubiger Mann, ihm wurde das Gebet wurde nicht erhört. Die Frage war nicht warum, sondern wozu, damit er sich nicht überhebe. Steht eindeutig, was auch immer Gott tut in deinem Leben, wende es genauso an, wie es geschrieben steht. Und das Ergebnis überlassen wir komplett Gott. Es kann sein, dass du komplett gesund wirst. Es kann sein, dass deine Sünden endlich vergeben werden, die sich aufgetürmt haben. Aber eins steht fest, Gott nimmt es dann ganz besonders ins Visier und Gott wird das Seine tun. Hier heißt es auch in unserem Text, schaut euch Elia an. Er war ein Mensch, in Vers 17, von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig. Und dann regnete es über 3 Jahre nicht. Das Gebet des Glaubens ist hier wirklich entscheidend. Ich möchte gerne von Charles Wesley ein Lied zitieren. Er war irgendwann mal in England unterwegs an der Küste, und in England kennt man das, das Wetter ist da anders, so schottisch-englisch. Und es braute sich ein Sturm auf, die Wolkendecke schien gefühlt ziemlich tief zu hängen, die flogen unfassbar schnell vor sich her, und er war da am Strand unterwegs nach Hause, hatte einen Mantel, hat sich den noch enger zugezogen, der Wind war heftig, und er sagt, ein Vogel hatte sich, als ob er zerstört wurde. Und ein Vogel kam an und hat bei ihm im Mantel Schutz gesucht. Das war seltsam. Er hat keinen Schutz gefunden. Es war einfach sehr, sehr stürmisch. Und jetzt nimmt er diesen Vogel in die Hand und trägt ihn nach Hause. Und am nächsten Morgen hat er den Käfig gelassen, am nächsten Morgen hat er ihn dann rausgelassen. Alles war gut. Aber durch dieses Erlebnis schreibt er ein Lied. Und das heißt folgend: Jesus, Heiland meiner Seele, lass an deine Brust mich fliehen, da die Wasser näher rauschen und die Wetter höher ziehen. Bring mich in den Lebensstürmen, bis vollendet ist mein Lauf. Führe mich zum sicheren Hafen, nimm dann meine Seele auf. Andere Zuflucht habe ich keine. Zagend hoffe ich nur auf dich. Lass, oh lass mich nicht alleine, hebe her und stärke mich. Ich finde das ganz gut inhaltlich. Hebe her und stärke mich. Und das ist das Gebet, wenn man krank ist. Dann kommt man mit den Ältesten zu Gott und sagt, Herr, vertrauen uns dir ganz an. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten. Es wird was mit ihm passieren. Das bedeutet nicht, dass es das Versprechen für völlige Gesundheit ist, aber es steht geschrieben und darauf verlasse ich mich 1:1, der Herr wird ihn aufrichten. Wie auch immer das aussehen mag, ob er innerlich ermutigt ist, was auch Gott tun wird, er wird ihn aufrichten. Und Punkt 3, wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Ein Gott, der uns begleitet, ein Gott, mit dem ich durch jede Lebenslage gehen kann, was für ein Vorrecht. Gott möchte, dass wir zu jeder Zeit ihm unser Vertrauen bringen. Und wir merken, immer heißt es, such die Nähe zu Gott. Ob es durch Gebet ist, ob es durch Lobgesang ist oder das Gebet mit den Ältesten. Immer wieder sagt er in jeder Lebenslage ab zu Gott, weil er unser Halt und unser Schirm ist. Ich halte fest und fasse zusammen. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir sehr dankbar, dass du ein Gott bist, der uns kennt und der uns sieht. Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns auch heute Morgen ganz konkrete Anweisungen gibst, wie wir uns zu verhalten haben. Es kann sein, Herr, dass jemand leidet, dass jemand Böses erlebt. Ich möchte dich bitten, dass du die Menschen tröstest, wenn sie zu dir beten. Es kann sein, dass es hier Leute gibt, die sehr glücklich sind. Da möchte ich dich bitten, dass du den Dank annimmst, den sie dir bringen durch Gesang und Anbetung, Herr. Es kann aber auch sein, dass Menschen krank sind. Da möchte ich dich bitten, dass du sie aufrichtest. Herr, danke, dass wir dein Wort haben und dass du uns durch dein Wort ansprichst.